SRF 1. Butternudeln, vielleicht mal einen Schokoladenkuchen oder einen Sonntagszopf bald wieder. Vielleicht ist auch ja das letzte Jahr schon aufgefallen. Kochbutter kommt häufig gar nicht aus der Schweiz, sondern aus der EU. Sabrina Lehmann vom Konsumentenmagazin.
Das ist so. Es hat nämlich schlicht und einfach schon seit einer Weile nicht mehr genug Milch für Schweizer Kochbutter. Wir sagen Ihnen, warum das so ist. Und dann Abgas in Alkohol verwandeln für Putzmittel. Schlaue Köpfe haben herausgefunden, wie man CO2 recyceln kann. Wir erklären Ihnen, wie das geht und was es bringt. Später in der Sendung. Ja, und die hier, die kennen Sie sicher auch. Mutter, gib mir das Trio euch da mit dem Butterbrot, vielleicht ja auch gerade bei Ihnen zu Hause auf dem Morgentisch. Haben Sie schon mal nachgeschaut, woher die Butter kommt? Wenn es Kochbutter ist, dann ziemlich sicher nicht von da. Das ist gerade ein paar Espresso-Hörerinnen und Hörer aufgefallen. Und Sie fragen:
Warum ist die Butter kein Schweizer Produkt mehr?
Ja, Nicole Rose hat die Antwort.
Und zwar von Peter Rieser. Er ist Geschäftsführer von der Branchenorganisation Butter. Der Butterengpass hat sich schon letztes Jahr abgezeichnet. Grund: Frischmilch ist mehr für andere Produkte gebraucht worden.
Wir haben in den letzten Monaten immer sehr gute Absätze auf Seite der Frischmilchprodukte und vom Käse. Und durch das ist eigentlich weniger Milch zur Verfügung gestanden, um zu Butter zu verarbeiten.
Und die Bauern haben für diese Produkte auch mehr Geld bekommen. Und darum war am Schluss zu wenig Milch für Butter vorhin. Der Lockdown hat das Ganze noch verstärkt. Käse, Milch, Joghurt und auch Butter sind hier weg wie warme Wickli. Weil dann den Leuten nichts mehr anderes übrig geblieben ist, wie die Heiz mörgeln und auch kochen, sagt der Peter Rieser. Es gebe aber noch einen weiteren Grund.
Der zweite Punkt war natürlich, man konnte nicht über Grenzen einkaufen und dann hat man sich auch in die Schweiz eingedeckt.
Und das hat die Butterknappheit noch weiter verschärft. Eigentlich müssten die Produzenten nämlich im Frühling ihr Butterlager auffüllen. Weil im Sommer sind die Kühe auf der Alp und in dieser Zeit gibt es weniger Milch auf dem Markt. Dieses Jahr sind wir aber schon mit leeren Lagern gestartet. Und darum hat die Branchenorganisation Butter entschieden, den Preis, den die Bauern für Butter überkommen, aufzutun. So, dass mehr Milch in die Butterproduktion fließt.
Also wir können im heutigen Zeitpunkt wirklich noch nicht ganz beurteilen oder beziffern. Aber wir sind überzeugt, dass ohne die Preiserhöhung die Butterproduktion jetzt in der zweiten Jahreshälfte wesentlich tiefer wäre.
Zurzeit aber sind die Lager immer noch leer und darum müssen Butterproduzenten auf Butter aus der EU ausweichen.
Die Hauptländer, das sind Deutschland, Belgien und Irland im Moment.
Das betrifft vor allem den Kochbutter in der silbrig-grünen Verpackung. Anders ist es bei Vorzugsbutter, Biobutter oder Butterspezialitäten. Die sind nach wie vor aus Schweizer Milch gemacht. Das betonen auch die beiden Grossverteiler Migros und Coop. Der Peter Rieser hofft, dass im Herbst der Kochbutter wieder ganz made in Switzerland ist.
Wir rechnen aus heutiger Sicht, dass er im November wieder auf Schweizer Ware umgestellt werden kann. Aber das ist abhängig von weiteren Marktentwicklung, die wir heute noch nicht genau einschätzen können.
Es ist also noch nicht ganz klar, wie lange das Butterloch noch mit EU-Butter gestopft wird. Klar ist aber, im Portemonnaie merkt man es kaum. In der Migros ist die EU-Kochbutter gleich teuer wie die aus der Schweiz. Im Coop zahlt man 15 Rappen weniger. SRF 1, das Konsumentenmagazin Espresso, es war Viertel ab 8 Uhr. Und wir bleiben gerade noch bei den Grossverteilern, genauer gesagt bei der Migros. Die hat erst gerade mit viel Tamtam bekannt gegeben, putzen, das geht auch klimafreundlich, und zwar gerade im doppelten Sinn. Konkret geht es um den Alkohol, der in vielen Putzmitteln drin ist.
Wir reduzieren unsere eigenen Emissionen so gut es geht. Unsere Idee? Wir recyceln CO2 und machen daraus etwas Nützliches. Wir fermentieren CO2 mit Hilfe von Mikroorganismen. Bei der Gärung entsteht dann der Alkohol. Diesen Alkohol setzen wir ab sofort in Reinigungsmitteln ein.
Klar ist, das wäre gut gegen Klimaerwärmung und es könnten Ressourcen gespart werden, die man sonst für die Herstellung des Alkohols bräuchte. Nur, ist das jetzt einfach ein schlauer Marketing-Gag oder ist da wirklich etwas dran? Über das hat meine Kollegin Martina Schneider mit der SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Capretz geredet.
Ja, also technisch gesehen ist es wirklich eine coole Sache, dass man diese Art von CO2-Recycling mittlerweile machen kann. Aber wie klimafreundlich genau das schlussendlich wirklich ist, da gibt es wirklich noch ein paar Fragezeichen.
Wie schafft man das denn, aus dem Klimagas CO2 nützlichen Alkohol zu gewinnen?
Also das ist wirklich noch eine tricky Sache. Normalerweise ist das nämlich ein Prozess, den man vor allem mit Zucker als Ausgangsstoff kennt. Das kennen wir alle, das ist zum Beispiel das Bierbrauen. Aber anstelle vom Zucker nimmt man jetzt eben CO2 und probiert das zu Alkohol umzuwandeln. Und dafür braucht es ein besonderes Bakterium, das ganz eigene biochemische Werkzeuge für diese Umwandlung einsetzt. Solche Werkzeuge nennt man auch Enzyme. Und so ein Bakterium, das hockt, ein bisschen an einem überraschenden Ort, im Magen-Darm-Trakt von Hasen.
Das ist unglaublich. Die entscheidende Zutat steckt in den Hasen drin. Wie ist man auf das gekommen?
Das Team, das hinter dieser Methode steckt, das hat sich ursprünglich eigentlich damit beschäftigt, wie man Biotreibstoff herstellt. Also Ethanol, wo man aus der Vergärung von Pflanzenresten oder von Lebensmittelabfall gewinnt. Und dann kann man so Ethanol den Treibstoff beimischen und dann bekommen die eine bessere Ökobilanz. Dann hat die Truppe aus Biologinnen und Ingenieuren die Idee von diesen Biotreibstoff aber noch eins weiterdrehen wollen. Und daraus ist dann eben die Idee entstanden, nicht aus Abfall, sondern direkt aus dem Verbrennungsprodukt CO2 neuen Alkohol zu gewinnen. Und dann hat die Truppe aber tatsächlich recht Glück gebraucht. Sie haben müssen ganze grosse Bibliotheken von verschiedenen Bakterien durchsuchen und durchprobieren, bis sie dann schlussendlich eben auf das Hasendarmbakterium gestossen sind.
Eben, da hat kein Hase müssen sein Leben lassen.
Nein, das sind Bakterienproben, die man so in Bibliotheken ableitet. Die kann man dann bestellen und die kann man dann anzüchten und im grösseren Stil testen.
Aber wie sieht das denn ganz praktisch aus? Wo holt man das CO2 raus, um in Alkohol zu verwandeln?
Für das CO2-Recycling wird direkt Abluft behandelt, wo das CO2 drin ist. Konkret in dem Fall ist das die Abluft von einer riesigen Anlage zur Stahlproduktion in China. Die Abluft wird dort direkt in grosse Tank eingeleitet, wo das Bakterium drin umschwimmt und das CO2 dann eben anfängt zu verarbeiten, sobald nämlich die Abluft reinblubbert. Und man muss schon sagen, solche Abgase sind eine ziemlich dreckige Sache und mit denen müssen die speziellen Bakterien auch zuerst mal zurechtkommen. Man hätte also wirklich auch müssen ziemlich darauf herzüchten, dass die in so Anlagen überhaupt überleben. Und das Ethanol, das die Migros jetzt verwendet, das wird dann schliesslich von China daher nach Europa verschifft.
Du hast vorhin schon gesagt, den Alkohol eben, den kann man zum Beispiel für Putzmittel brauchen. Es gibt aber noch ganz andere Anwendungen. Wo wird das schon gemacht?
Ja, also das Ethanol, das kann man zum Beispiel auch in der Verpackungsindustrie einsetzen. Und auch dort hat man die Hoffnung, dass man dann aber weniger Erdöl für die Herstellung zum Beispiel von Kunststoff brauchen muss. Und das grosse Ziel, das sich diese Firma aber gesetzt hat, ist schliesslich, dass sie ökologisch hergestelltes Flugbenzin, also Kerosin, herstellen wollen. Aber bis dorthin geht es sicher noch ganz ein bisschen.
Mal noch ein bisschen grundsätzlicher gefragt, macht so ein CO2-Recycling überhaupt Sinn? Wäre es nicht viel wichtiger, dass man weiterhin probiert, möglichst gar kein CO2 in die Atmosphäre zu blasen?
Ja, es gibt ja heute schon eine ganze Palette von so technischen Lösungen, aber wie jetzt die CO2-Recycling-Form, die wir hier besprechen. Die Krux ist tatsächlich nur, meistens brauchen die Technologien recht viel Energie und setzen darum aber selber auch wieder Treibhausgas frei. Also zum Beispiel die Hasendarmbakterien, die fühlen sich halt am wohlsten bei den Temperaturen, die es auch im Has hatten, also bei gut 37 Grad. Das heisst, die riesigen Bakterientanks, die muss man rund um die Uhr auf die Temperatur heizen. Das ist nicht wenig Energie. Oder dann eben auch der Transport von China nach Europa, wo jetzt zum Beispiel aktuell bei dem Beispiel auch noch zur Klimabilanz dazukommt. Gleichzeitig ist es schon so, gute Ideen, wie man CO2 recyceln könnte, die haben schon das Potenzial. Wir brauchen so quasi wirklich die ganze Palette, um gegen die Erderwärmung vorzugehen. Nur jetzt gerade bei diesen Recycling-Ideen sollten wir als Konsumentinnen und Konsumenten uns auf keinen Fall dazu verführen lassen, dass man dafür umso ungehemmter CO2 entlöhnt, im Hinterkopf mit der Idee, ja, man kann es ja eh wieder einfahren und recyceln.
Also, eine gute Idee eigentlich, aber trotzdem ein bisschen zweischneidige Sache, das CO2-Recycling. Das war Katrin Capretz von der Wissenschaftsredaktion.
SRF 1 Espresso. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.